durch die Sendung führst?
Ja, genau, dass du hier den Boss machst. Den Boss ist Quatsch, den Host. So, das ist das Wort, was ich suchte.
Hallo, liebe Zuhörende. Es freut mich, dass wir endlich wieder zu dritt hier in dieser schönen Runde sind. Und das liegt natürlich insbesondere daran, dass Nina ihren wohlverdienten Urlaub beendet hat. Ohne Hallo. Zu viel zu erzählen, bist du denn entspannt zurückgekommen?
Ja, das war ein sehr, sehr toller Urlaub. Und ich würde lieber
das freut uns alle
wieder
sehr
zurück sein in der Sonne. Das war toll.
Ah, ja, ist gar nicht so warm momentan.
Nee, Sonne scheint hier auch, nicht. Genau. Sind nur 30 Grad weniger wahrscheinlich.
Oder? Ja.
Genau, und das heißt auch, du warst rechtzeitig zum Heimspiel am Wochenende wieder da.
So ist es.
Dann fangen wir damit doch mal an und ich verrate ja nicht zu viel, wenn ich sage, du hast den Urlaub im Ausland verbracht. Wie hast du denn da die Diskussion um das Herz von St. Pauli mitbekommen?
Gar nicht so viel. Also klar, ich habe es irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, aber ich habe mich dann im Urlaub ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt, als jetzt groß mich da reinzulesen. Aber natürlich Gedanken habe ich mir darum auch gemacht ein bisschen. Und jetzt in den letzten Tagen.
So, und dann steht man da im Stadion und dann hast du das ja dann spätestens da dann auch mit der brachialen Gewalt mitbekommen, die da von den Rängen dann auch nach der Diskussion auf dem Rasen von Uke und Sven Buchs zurückschallte. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Also die Pfiffe fand ich extrem unangebracht und sehr unangenehm. Deswegen bin ich umso erleichterter, dass das Klatschen danach deutlich lauter war, meine Wahrnehmung. Also klar, es war irgendwie ungewohnt, dass das Lied nicht gespielt wurde. Aber auch meines Erachtens war das auch eine richtige Entscheidung.
So, und wer jetzt denkt, wovon reden die? Also geht mal auf millanton.de, da steht alles dazu in diversen Artikeln. Und dann könnt ihr euch da reinwühlen, beziehungsweise noch besser, wenn ihr wirklich noch gar nichts davon bekommen habt, hört ihr dazu allererst einmal den Podcast
des Das ist das Museums. Wichtigste von allen, weil es ist bei all den Rückmeldungen, die wir auch bekommen haben, und wir haben richtig viele Rückmeldungen dazu bekommen, sowohl bei unserem Blog als auch, Alter, was für ein Moloch bei Facebook und in vielen Fällen hätte ich am liebsten gesagt, Alter, Du gehst jetzt bitte mal 40 Minuten lang in eine stille Kammer und hörst diesen Podcast einmal, damit wir überhaupt eine Grundlage haben, über die wir sprechen können. Weil da ganz viel hat man das Gefühl, okay, da wird, wenn überhaupt, noch der Teaser gelesen zu dem, was wir dazu geschrieben haben oder was der Verein geschrieben hat. Aber weiter lesen die Leute oder ich sage jetzt die Leute pauschalisiert total, aber man hat nicht nur den Eindruck, sondern ich kann ganz sicher sagen, einige Leute, die blubbern ihre Scheiße daraus und haben sich mit dem Thema nicht weiter befasst, als zwei Überschriften zu lesen und vielleicht so einen halben Teaser. Und dann haben sie sich ihre Meinung darauf gebildet und das war es dann schon so. Das trifft nicht für alle zu. Und Mike, ich finde, du hast heute einen sehr schönen Kommentar dazu veröffentlicht, weil den finde ich nämlich total wichtig, weil da steht nämlich, es ist, und das finde ich auch total wichtig, es gibt kein richtig und falsch bei dieser Diskussion. Es gibt Leute, die können sowas trennen, Künstler und Werk, die können das trennen, auch in diesem Fall, und sagen, oh ja, Herz von St. Pauli, kann ich trotzdem noch weiter singen. Aber es gibt auch Leute, die können das nicht. Und da es gibt kein richtig und falsch. Das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, von der wir reden. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass die Leute, die sagen, oh, ich kann das, ich würde gern weiter das Herz von St. Pauli hören am Millerntor, deren Ansicht wird sozusagen nicht gehört, weil da drüber irgendwelche Leute kommen mit, ja, dann dürft ihr aber auch nicht mehr Autobahn fahren, weil die hat Hitler gebaut. Und so eine Scheiße kommt dann da raus. Das heißt, diese, und das finde ich ist ein ganz schwieriger Punkt gerade, die Grundlage für die Diskussion, die ist so ein Plateau, auf dem man sich auf Augenhöhe begegnen und diskutieren kann. Ich finde das ganz schwierig, das zu finden gerade, weil, und ich weiß auch nicht, wie das gefunden werden soll, weil da einfach so ein paar laute Stimmen sich da einfach reinplatzen in so eine Diskussion mit Argumenten, die einfach zeigen, die haben sich mit dem Thema nicht befasst. Und das finde ich total, total schlimm, weil es, wie gesagt, ich finde, es gibt kein richtig und falsch in der Diskussion. Ich finde, es gibt nur, also wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden, bei dem es sozusagen die größte Schnittmenge gibt, wo der Großteil sagt, so ja, das finden wir gut. Ob das ein neues Lied ist, ob das Umtexten ist, Herz von St. Pauli behalten ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe zwar meine Meinung so, die ja kann man sich wahrscheinlich vorstellen, aber die Grundlage dafür muss ja, irgendwo muss ja eine Basis sein und die wird torpediert von denen, die dagegen pesten, obwohl noch gar nichts entschieden ist. So, ich halte jetzt die Klappe, Entschuldigung.
Also wenn du jetzt schon zu Nicht-Fußball-Themen so lange redest, was soll denn gleich erstmal im Sportlichen passieren? Du meine
ja, Güte. Ja, es beschäftigt mich total und ich finde einfach, es ist schlimm, dass man sich, also erstmal, über was für ein Thema reden wir eigentlich? Da läuft ein Lied vorm Spiel. Darüber reden wir, ne? Und darüber wird diskutiert und die Leute reden, als wenn man ihnen Haus und Hof, als wenn man sie enteignet hätte, so ungefähr, ne? Also so eine Diskussion führen wir hier, ne? Also mit der Emotionalität und klar, jeder und jede, die im regelmäßigen Stadion gehen, haben eine emotionale Verbindung zu dem Lied. Und ich habe noch keine Stimme gehört, die gesagt hat, ach ja, danke, endlich kommt sowas ans Licht, weil ich fand das sowieso immer scheiße. Also da gibt's auch wenn das vielleicht musikstilmäßig nicht passt, so war die Schnittmenge noch ziemlich groß, dass alle irgendwie gesagt haben, ja, das Herz von St. Pauli, das ist irgendwie ein schöner Moment. Und das, da haben natürlich alle eine Bindung zu und ich natürlich auch. Ich bin da auch total emotional. Und ich habe das Herz von St. Pauli geliebt. Ich mochte das richtig, richtig gerne. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte dazu. Aber es ist, also mich beschäftigt das Thema auch total.
Ja, da gehe ich auch mit. Also ich finde auch, so eine Hymne ist ja auch irgendwie sehr identitätsstiftend und so. Aber wenn dann jetzt irgendwie sowas rauskommt, ist es für mich schwierig, mich noch damit positiv zu identifizieren mit. Und von daher finde ich es angebracht, darüber zu diskutieren. Und man muss auch darüber diskutieren. Aber dann halt irgendwie diese Kommentare und die Kommentarspalten, das ist echt einfach nur Hölle.
Ja, die Frage ist, was machen wir? Also wo schafft der Verein, kann der Verein irgendwo einen anderen Raum schaffen, wo so eine Diskussion, natürlich, wenn man sich dann persönlich begegnet, dann finden solche Diskussionen meist besser statt als in Kommentarspalten. Aber Nina, würdest du das irgendwie, was weiß ich, der Verein hat eine Zeit lang so Townhall-Meetings in der Süd gemacht und so. Ist das so ein Raum, wo man das macht? Oder ist das vielleicht die Entscheidung darüber etwas, was dann in den Gremien getroffen werden muss?
Naja, also das, ich meine, der Verein hat sich ja jetzt auch zusammengesetzt mit Fanausschuss und so und die müssen auch weiter die Diskussion mit den Fans führen. Aber für mich sind jetzt nicht die Leute in den Kommentarspalten unbedingt die Fans, mit denen man diskutieren sollte, sondern auch die, die sich im Verein organisieren und was in den Kurven beitragen und die sitzen nun mal alle in dem Fanausschuss und das sind für mich die wichtigsten Leute und Gruppen, die da auch mitzureden haben. Und ich finde, da sollte auch...
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Da muss die Diskussion halt mit vor allem diesem Personenkreis weitergeführt werden. Und dem Museum natürlich auch. Also,
diesen auch. Ja, genau. Und deshalb fand ich deinen Kommentar so wichtig, weil das hast du da auch reingeschrieben, Mike. So in Richtung der Leute, die gesagt haben, wir sind die Mehrheit, aber uns hört niemand zu. Dazu hast du ja geschrieben, ja, dann organisiert euch im Verein. Dafür ist der Verein da. Und es gibt im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Profifußballvereinen in Deutschland bietet der FC St. Pauli ziemlich viele Möglichkeiten der Mitbestimmung und hat ziemlich viele, oder ich sag mal so, Fanausschüsse, Gremien haben ziemlich viel Gehör im Verein oder werden zumindest angehört. Das ist das Gleiche. Ich wollte irgendwas sagen, haben ziemlich viel Einfluss im Verein, beziehungsweise werden zumindest angehört. Und die Möglichkeit gibt es ja für alle Mitglieder, sogar für Nichtmitglieder, sich da aktiv einzubringen. Deswegen ist dieses, wir werden nicht gehört und wir sind die Mehrheit, das finde ich schon mal immer einen ganz schwierigen Argumentationsstrang, weil das sowieso nur so ein ganz, ganz schwer nachweisbarer Fakt ist, was ich auch arg bezweifeln möchte, aber dieses, man kann sich einbringen und ja, da hat irgendeine Elite irgendwas entschieden, das stimmt ja einfach nicht. Also es, oder beziehungsweise zu dieser Elite, die sich darüber aufregen, diese Elite, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen hier dazu, da kann man auch selber dazu gehören, wenn man sich aktiv in den Verein einbringen möchte. Die Tür ist ja nicht verschlossen.
Ja, niedrigschwelligste Möglichkeit, geht in den Fanladen. Ich möchte mich bei allen Fanladen-Mitarbeitenden jetzt schon entschuldigen dafür, was ich denen da jetzt zumute. Aber genau das wird halt nicht passieren. Die Leute machen halt das nicht. Und selbst dieser einfache Angang, ein bisschen Zeit zu investieren und das einmal vor Ort zu besprechen, ist den meisten ja schon zu viel. Und damit diskreditieren sie sich dann selbst. So, das ist halt auch dann schade.
Und es ist schade für diesen ganzen Diskurs, also diese ganze Diskussionskultur. Ich finde, man merkt gerade an diesem Beispiel gerade, an so einer Lappalie ist es ja nicht, also weil es so emotional aufgeladen ist, aber man merkt an diesem Beispiel, dass diese Diskussionskultur einfach komplett Schrott ist. Dass das komplett, als wenn wir das alle verlernt hätten, so. Wie gehst du damit um? Wie hörst du zu? Vielleicht sind ja auch die Stimmen, die sagen so, ja, Herz von St. Pauli, schade drum, aber geht nicht mehr. Vielleicht ist man ja auch selber so verschlossen sozusagen in der und lässt da die andere Meinung gar nicht zu, die sagen, hä, wieso denn, das muss doch weiter stattfinden oder sollte weiter stattfinden. Vielleicht ist man da ja auch selber so, also ich weiß es selber nicht genau, aber ich finde es erschreckend, dass dass man den Eindruck hat anhand von, und ja, das beruht auch viel auf Kommentaren in den sozialen Medien, aber dass so eine Diskussionskultur komplett Schrott ist, weil die lautesten, die extremsten Stimmen dabei gewinnen. Und das sind die extremsten, sind natürlich hier Autobahn, Hitler, ihr dürft nicht mehr Autobahn fahren, so, ne? Wenn ihr das Herz von St. Pauli verbietet, allein was, weil hier wurde ja auch nichts verboten, so, ne? Aber das sind halt diese, auf die Stimmen wird nicht gehört, aber ich meine, das ist ja auch ein normaler Prozess, den du überall siehst, aber du, also das sind halt die, die am meisten sichtbar sind. Und auch wenn auf die nicht gehört wird, ist trotzdem diese Zwischentöne, die bleichen komplett aus in dieser ganzen Diskussion. Das ist, ja, und die muss man irgendwie einfangen können, aber ich, also im Internet funktioniert es nicht. So viel kann ich jetzt schon mal sagen, nach 1,5 Wochen. Spaß damit.
Ja, das, ich glaube, wir haben auch alles gesagt, also wir haben alles geschrieben, wir haben alles gesagt, wir müssen das jetzt auch nicht noch eine Stunde weiter diskutieren. Schauen wir auf das Sportliche, und da gab es am Samstag ein typisches 0-0-Spiel, welches hätte nicht 0-0 ausgehen können, wenn ein Elfmeter verwandelt worden wäre. Es ist dann leider aus anderen Gründen auch nicht 0-0 ausgegangen, aber dazu später. Fangen wir vielleicht mit dem Elfmeter an. Demokratie ist ja etwas, was eingefordert wird. Wer von uns dreien hätte diesen Elfmeter so auch gepfiffen? Hände hoch. Ja,
stell dir mal vor, die zeigen so eine Szene. Ja, warte, lass mich, du weißt schon, wo das hingeht.
Ja, ja, geile Idee.
Stell dir mal vor, Fanzone, The Zone, Fanzone, da geht's ab. Und dann ist irgendwie kritische Situation und der Schiedsrichter sagt, hey Leute, ich weiß nicht, war das ein Elfmeter oder nicht? Stimmt, jetzt ab. Und dann können alle per Knopfdruck sagen, ja, das war ein Elfmeter. Und die anderen, nein, kein Elfmeter. Oder im Stadion per Akklamation. So.
Ja,
die zeigen auf der Videoleinwand zeigen die Szene nochmal und dann, ja, war ein Elfmeter. Machen wir natürlich nicht, weil es war kein Elfmeter. Wer dafür Elfmeter pfeifen muss, 25 Elfmeter pro Spiel pfeifen.
Ja. Sogar ich als Schiedsrichter verstehe, muss dir zustimmen. Das war nix. Also das Ding pfeifst du selbst im Mittelfeld eher nicht, glaube ich. Und im Strafraum schon mal gar nicht. Es ist aber halt leider trotzdem auch nicht nichts, wie das DFB-Sportgericht, glaube ich, mal zu Lukas Podolski gesagt hat. Und dadurch reicht es dann vielleicht auch nicht, das vom VAR wieder als klaren Fehler einzukassieren. Ich meine, da müssen wir jetzt auch mal konsequent sein. Wir sagen immer, der VAR soll weniger eingreifen. Gut, tut er dann da halt nicht. Und das ist dann aus meiner Sicht auch berechtigt. Auch wenn unterm Strich von 100 Mal so eine Szene, glaube ich, 80, 85 Mal das Ding halt nicht gepfiffen wird.
Ja, ist halt spannend, ne? Das, also, aber die Stimme mit, oh, da muss doch der VAR eingreifen, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Man muss ja auch über die Situation von James Sands sprechen, dann in dem Zusammenhang. Da fand ich nämlich, dass der Osterhage auch so geschoben hat, dass Sands zum einen nicht zum Kopfball kam und zum anderen völlig die Kontrolle verloren hat, was die Landung angeht. Das kann man dem Osterhage nicht vorwerfen,
genau.
Weil da so eine Situation passiert auch. Wahrscheinlich häufiger als 25 Mal pro Spiel bei Freistoßsituationen ist das immer die Regel. Aber da ist halt, wer A sagt, muss auch B sagen, sozusagen. Wenn du den Elfmeter gegen Irvine pfeifst, dann musst du ja auch wahrscheinlich auch über den Elfmeter gegen Osterhage nachdenken. In dem Fall. So, ich hätte sie beide nicht gepfiffen, aber ist halt so. Also das ist ein gutes Gegenbeispiel und leider ein sehr, sehr, sehr schmerzhaftes gewesen. Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei der ersten Halbzeit. Nina, warst du im Stadion?
Ja.
Sehr gut, dann hast du ja übrigens, ja genau, St. Pauli, erste Halbzeit auf die Nord gespielt, zweite Halbzeit auf die Süd gespielt, hat uns aber überhaupt nichts gebracht. Ich achte da jetzt natürlich immer drauf, aber hat uns überhaupt nichts gebracht. Aber dann hast du ja auch den Elfmeter wahrscheinlich gut gesehen, oder?
Ja, habe ich. Und das war zum Glück der schlechteste Elfmeter überhaupt. Also das, keine Ahnung, das war ja wirklich einfach nur, also das, das kriege ich selbst besser hin.
Ja, würde ich auch sagen. Profi. Die Frage ist ja, also wenn sich Nikola Vasil für eine Ecke entscheidet, ne?
Genau.
Dann, Moment, dann bin ich mir bei der Geschwindigkeit des Balles,
doch,
bin ich mir nicht sicher.
Ja? Doch, wenn der runtergeht, dann ist der drin. Also so schnell kommt er nicht wieder hoch.
Ah, ich weiß nicht, ich fand den Ball schon richtig, richtig schlubby geschlagen.
Ich kenne den
Elfmeter von Ante Budimir eigentlich.
Ja, genau, den wollte ich auch gerade anführen. Den hätte Vasil auch gehalten, wenn er in die Ecke gegangen wäre, aber da war der von Grifo schon
gegangen,
besser geschossen.
Also ich habe auch... Weißt du, was wir für einen Artikel mal hier raufpacken sollen? Die schlechtesten Elfmeter aller Zeiten.
Geil, Adventskalender.
Ja, Adventskalender.
Okay. Ja, ja, das war tatsächlich, also vor allem muss man ja mal sagen, Nikola Vasil, 3 Elfmeter, keiner drin gewesen diese Saison. Zweimal ist er nach rechts gesprungen, jetzt ist er stehen geblieben. Die nächsten 2 gehen also aus seiner Sicht nach links und die hält er dann auch. Klares Ding.
So einfach. Also bemerkenswert, ne? Da ist natürlich auch einfach die Aura von ihm, die dafür gesorgt hat, dass Grifo sich ergeben hat. Im Vorwege schon.
Ich habe jetzt irgendwo, habe ich das 6 Stück in Folge, hat Freiburg nicht verwandelt? Ist das richtig?
Ja, ich glaube.
Das kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass... Entschuldigung, Nina, du?
Nö, das war's. Ich glaube, die haben lange keinen Elfmeter mehr verwandelt.
Ja, also Grifo hat auf jeden Fall alle Elfmeter diese Saison verschossen. Also mindestens 3, an die ich mich jetzt gerade erinnere. Einer im Hinspiel und jetzt einer im Rückspiel.
Aber warum ist er dann trotzdem derjenige, der den Elfmeter schiebt? Wenn das schon die Quote nicht so gut ist.
Ja, habe ich mich auch gefragt. Auf der anderen Seite ist Grifo natürlich der Spieler, bei dem ich auch denke, ey, warum macht er denn überhaupt so einen Panenka-Style-Elfmeter? Weil das ist, glaube ich, so der Spieler auf dem Platz, der auf jeden Fall am genauesten das Eck treffen könnte, wenn er will. Und mit der höchsten Sicherheit. Also, der hat ja wohl den feinsten Fuß von allen Spielern da auf dem Platz gehabt. Hauke war natürlich viel mehr, klar. Aber, da frage ich mich, warum schießt du einen Elfmeter sowieso dahin? So, ne? Warum schießt du den? Kannst du doch jedes Mal rechts oben in den Winkel schießen. Da kommt sowieso kein Torhüter ran. Ist aber auch viel Theorie bei mir. Aber trotzdem, Grifo hat auf jeden Fall mindestens 3 verschossen und der wird aber auch wieder schießen. Also ich, obwohl, na, aber wieder schießen wird, weiß ich nicht. Aber du hast auf jeden Fall gehört, so Julian Schuster, super sympathischer Trainer übrigens, der hat so auf der Pressekonferenz, da war, klar, die haben auch gewonnen und so, aber da war gar nichts in Richtung Vorwurf oder so, sondern ja, ist halt so, passiert so. Also das nimmt dem wohl auch keiner übel da.
Nee,
ach, du siehst ja auch, wie er leidet, ne? Also der hat ja echt bis zum Halbzeitpfiff, war da so ein Schluck Wasser in der Kurve danach nur noch. Also der hat richtig, das war ein richtiger Tiefschlag für ihn.
Der hat auch nach dem Spiel im Interview, habe ich gesehen, irgendwie sowas nach dem Motto, ja, wenn man das so sieht, sieht das ganz schön scheiße aus. Also ich meine, kann natürlich auch sein, die haben gewonnen. Er hat auch sich danach quasi bedankt dafür, dass die Mannschaft ihn gerettet hat. Aber wie gesagt, also ich habe auch um mich rum, wie kann man den so schlecht schießen? Naja, wenn der Torwart in die Ecke geht, siehst du halt total souverän aus, wie klasse du den da in die Mitte gelöffelt hast.
Das und so bist du halt der Trottel.
Ja, aber Vasil ist einfach zu schlau.
Ja.
Da gibt's doch diese, Entschuldigung, ganz anderes Thema, aber dieses Mindgame, Mario Gomez hat das mal beschrieben, im Elfmeterschießen gegen Chelsea London 2012, hier, Finale.
Oh, Chelsea London darf man nicht sagen.
Man darf nur Chelsea sagen?
Ja.
Darf man nicht Chelsea London sagen?
Auf gar keinen Fall.
Okay, Entschuldigung, Chelsea.
Oder, also auf jeden Fall darfst du nicht Arsenal London sagen, ich glaube bei Chelsea gilt das Gleiche. Ah. Aber müssen wir nochmal nachgucken. Egal,
darf Michael Ballack, auch, Chelsea. Darf man auch nur FC Sankt sagen?
Ja, auf jeden Fall nicht FC Sankt Hamburg.
FC Pauli.
Aber du darfst Werder Bremen sagen, weil das steht so drin. SV Dank. Werder Bremen von 1899 e.V.
Naja. Okay.
Ballack, Chelsea.
Mhm. Ja, genau. Nicht Ballack, Gomez.
Ah.
Und der hat, genau, da war Gomez, ging zum Elfmeter und Gomez meinte, er hat sich den Ball hingelegt und wollte irgendwie, ich weiß nicht, jetzt nach rechts oder links, ist ja auch egal, wollte nach rechts schießen. Dreht sich um, geht zurück, um Anlauf zu nehmen, dreht sich wieder um, läuft dann und entscheidet sich dann kurzfristig nach links zu schießen und Peter Cech hält den. Und nach dem Spiel ist Peter Cech zu Mario Gomez gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Mario Gomez war, aber dieses, also es war in der Doku drin, Entschuldigung, ist Peter Cech zu Mario Gomez gegangen und hat gesagt, ey, warum hast du dich denn umentschieden beim Anlauf? Total abgefahren.
Deswegen hat Cech immer diesen Helm auf, da sind so ja, Psychowellen genau. drin und er hat das empfangen.
Ja, genau. Aber das ist mit Nicolas Vasile bestimmt auch so. Der hat das bestimmt auch. Der gewinnt dieses Mindgame, gewinnt der bestimmt auch. Und das ist ja auch ganz ehrlich, ne? Ist natürlich auch Signalfarbe Orange, hat er jetzt angehabt und so. Und dann ist da, steht da halt auch, wie groß ist der? 2,34 Meter oder so?
Und 8 Meter breit.
Nein, aber das ist halt auch so. Also das Tor sieht ganz schön klein aus da, finde ich. Oder beziehungsweise der Bereich, wo man treffen kann, das sieht einfach ganz schön klein aus. Wenn der da also im Tor steht und so die Arme breit macht, so, das macht schon was. Also, ich war auch mal Elfmeterschütze bei mir, als ich in jungen Jahren, halb hoch, halb rechts immer geschossen, alle getroffen, aber hätte sich ein Torwart mal für die Seite entschieden, hätte er auf jeden Fall gehalten, hundertprozentig. Und ich habe die manchmal ganz schön reingezittert, vor allem, wenn da ein Torwart stand, der körperlich so aussah, als wenn der durchaus da in die Ecke fliegen kann, habe ich echt gebibbert. Also Elfmeterschießen, das finde ich auch bemerkenswert, auch so Fußballer, dass die das einfach machen, dass die da antreten zum Elfmeter. Weil du kannst ja nur verlieren, du kannst nur verlieren.
Also ich war ja Torwart und Elfmeterschütze bei uns, unter anderem auch in der vierten Herren. Und ich habe immer flach links unten aus Sicht des Schützen. Ich bin Rechtsfuß. Und irgendwann habe ich mal gesagt, oh, heute mal ein bisschen mehr Mut. Dann habe ich den natürlich 5 Meter vorbeigesetzt. Also deswegen immer schön bei dem, was man geplant hat, bleiben.
So, Nina, du hast bestimmt auch schon mal einen Elfmeter geschossen, weil du hast ja ganz vollmundig angekündigt, du hättest den besser als Grifo schießen können. Wo schießt du denn hin?
Ach, wenn, dann würde ich den auch eher so flach in irgendeine Ecke versuchen. Aber
rechts oder Linksfuß?
Rechtsfuß. Aber ich habe damals eigentlich, habe ich nie Elfmeter geschossen, das haben immer andere gemacht. Vielleicht mal in der Halle.
Halle ist aber fieser, weil das Tor kleiner ist.
Ja, das war auch nicht so einfach. In der Halle war ich. Halle war immer blöd sowieso.
Halle war aus allerlei Gesichtspunkten war das immer blöd. Ja. Aber die Naschi-Tüten waren ganz gut immer bei den Hallenturnieren.
Ja, das stimmt.
Wo man zwischendurch noch mit so ein bisschen Gummitierchen zwischen den Zehen ist man ins nächste Spiel gegangen, das war immer gut.
Ja, es hilft nichts. Wir können jetzt nicht ständig bei Süßigkeiten bleiben. Wir müssen auch über die unangenehmen Dinge sprechen. Da ist zum einen erstmal ein bisschen unangenehm das Gegentor, weil es einfach so unfassbar ärgerlich ist. Das Ding wäre halt locker geklärt worden, wenn Philipp Treu da nicht reingrätscht. Und er grätscht so unglücklich rein, dass das Ding halt dadurch in den Winkel geht, unhaltbar ist. Und kein Vorwurf an Philipp Treu, aber scheiße war es halt trotzdem. Und danach noch viel schlimmer halt die Geschichte mit James Sanders.
Ja, erstmal beim Tor bleiben, weil also Christian Günther hat da ja schon ordentlich Schärfe drin gehabt in dem Ball, den Philipp Treu dann abfällt. Ich habe mir die Szene aber extra angeguckt, weil gerade dieses, wäre der sonst geklärt worden, das wollte ich mir extra nochmal anschauen, weil der war schon, das war ein guter Ball, den er spielen wollte, ne? Zwischen Torwart und Innenverteidiger. Aber Erik Schmidt, ja. Der Erich Schmidt, der hat echt gut aufgepasst. Der hat nämlich vorher auch, das sieht man in der Szene total gut, in der Wiederholung, der schaut vorher zweimal, einmal links, einmal rechts über die Schulter, schaut, wie die Gegenspieler hinter ihm positioniert sind. Ich war früher auch Innenverteidiger, habe ich nie gemacht. Nie habe ich mich damit befasst und mich dann gewundert, wie ist denn der da hingekommen? Aber das hat er auf jeden Fall gemacht und der stand auch gut, ne? Also so Erik Schmidt war richtig gut positioniert dafür zu der Verteidigung und hatte auch die Gegenspieler im Blick und so. Das heißt, der wäre, den hätte er schon gekriegt.
Hätte er da mal Leo gerufen, ne?
Darf er das überhaupt? Darf er Leo rufen?
Ah, gute Frage. Also rein regeltechnisch darfst du natürlich deinen Gegenspieler nicht verwirren. Und dementsprechend, wenn du als Verteidiger hinter einem Stürmer stehst und der Ball kommt auf den Stürmer und du schreist dann Leo und der lässt den dann durch, dann kann das rein theoretisch dazu führen, dass das gepfiffen wird, ja. Aber glaube ich auf dem Niveau tendenziell eher nicht. Und der Einzige, der das wirklich darf, ist natürlich der Torwart. Der soll dann aber bitte nicht Leo rufen, sondern Torwart. Und das ist dann auch eindeutig. Wenn ein Stürmer sich dadurch irritiert fühlt, dann ist er selber schuld.
Selber schuld. Ich muss gerade, wo wir gerade bei Rufen während des Spiels sind. Mike, wir waren mal beim U17-Spiel, war das, glaube ich, da hat Bennett Winter noch in der U17 gespielt. Der ist immer im Pressing, ist der immer auf die Gegenspieler zugelaufen, hat so 2 Meter, bevor er da war, bei denen hat er auf einmal angefangen zu schreien, ja! Und also liegt ein, zweimal als die Gegenspieler voll zusammengezogen.
Also ist ein Foulspiel, also muss man
hat er Schiedsrichter aber nicht gepfiffen.
Nee, hat er nicht gemacht, ich weiß, da haben wir uns auch lange drüber unterhalten und ich mich im Nachgang auch noch mit ein paar Schiedsrichterkollegen. Und das ist das Gleiche übrigens, komplett andere Sportart, Blindenfußball. Du musst ja Voi sagen, aber wenn du das Voi dem Gegenüber quasi ins Gesicht schreist mit einer unfassbaren Vehemenz, dann kann man auch das abpfeifen. Also es, ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, weil Smith hätte Leo rufen sollen. Hat er nicht gemacht.
Leo spielt ja auch in Hoffenheim.
Ja, okay. Gut, James Sands.
Ja, damit darf Nina anfangen. Das,
ja.
Weiß nicht, wie hast du es denn aus der Süd wahrgenommen? Das war ja relativ nah dran.
Ich habe das nicht so genau gesehen, tatsächlich. Ich habe nur gesehen, wie er auf einmal da lag. Und dann habe ich kurz nicht erkannt, wer es ist. Und dann irgendwann habe ich es dann gesehen an der Nummer. Aber ja, scheiße. Weil jetzt bleibt uns ja eigentlich nur noch Bukalfa da.
Ja. Oder Smith.
Ja, aber Smith hätte ich so gerne ganz hinten.
Ja, das dein Gefühl bestätigen die Zahlen. Das Global Soccer Network sagt übrigens auch, ja, Doppel-6 Eric Smith mit Jackson Irvine, das wäre schon das Beste. Aber Eric Smith ist noch wertvoller als zentraler Innenverteidiger für den FC St. Pauli. Genau, also die Situation, für die, die es nicht gesehen haben, schaut es euch nicht an, vor allem auch nicht in der Wiederholung, wenn man da so ein bisschen zart beseitet ist, was so unnatürlich abstehende Gliedmaßen angeht. Also es ist ein Freistoß, Nachspielzeit, Freistoßflanke segelt rein, die kommt gut, sehr gute Freistoßflanke von Eric Smith. James Sands, hatte ich schon gesagt, er wird leicht geschoben von Patrick Osterhage, kommt dadurch nicht richtig zum Kopfball und ist dann so ein bisschen verdreht, weil er sich eigentlich noch, der Ball war so ein bisschen in seinen Rücken, ist er gekommen und wollte eigentlich noch rankommen, ist dann so ein bisschen verdreht und landet dann, ich habe erst gedacht, im ersten Moment habe ich gedacht, der ist im Spagat gelandet, das ist er aber gar nicht, sondern ist sozusagen, das linke Bein war durchgestreckt, ist vorne gelandet und das rechte Bein, da ist er mit dem Knie aufgekommen, aber der Fuß stand so seitlich ab. Also das ganze Bein so ab Knie war einfach in einer Position, die da nicht, in der Situation, die das Knie nicht oder das Bein nicht haben sollte. Und ich habe mich im ersten Moment gewundert, weil Alexander Blessin hatte auf der Pressekonferenz gesagt, Sprunggelenksverletzung. Und ich habe nämlich, als ich die Szene gesehen habe, die habe ich mir vorher in der Wiederholung schon noch angeguckt, habe ich gedacht so, hä, Sprunggelenk, das ist doch, das, ich habe gedacht, das sieht nach Schienenwadenbeinbruch aus, weil das Bein so komisch weg ist. Aber ist es dann ja auch gewesen.
Ihr habt beide recht, macht es
ja,
nicht besser.
Wir haben beide recht, ja, leider haben wir beide recht. Ja, total bitter. Also wirklich, und man hat das dann ja auch gesehen, dass er da, als er, dann wurde er da behandelt und während der Behandlung krallt er sich mit den Händen an seinen Betreuern fest und so, ne? Also dem ging es echt schlecht. Und ich war relativ früh in der Mixzone, da wurde er gerade durch die Mixzone gebracht und war erst noch gehumpelt und dann haben die irgendwann so behelfsmäßig einen Bürostuhl geholt, haben ihn darauf gesetzt und dann weitergeschoben und der war auch echt kreidebleich und du hast richtig gesehen, dass es dem richtig, richtig schlecht geht. Also, alter Falter, das ist. Das wünscht man ja nie, also wünscht man sowieso niemanden so, ne? Aber und ich habe das auch so mit so einer schweren Verletzung in einem Fußballspiel habe ich das auch noch nie jetzt so aus der Nähe mitgekriegt. Mit denen siehst du noch in der Mixzone, wie der da, ja, wie so ein Zombie da durch die Gegend transportiert wird. Das fand ich schon ganz schön heftig. Also das ist mir ganz schön nahe gegangen, ehrlich gesagt. Aber ja, nicht nur mir.
Ja, ich glaube so in der Schwere der Verletzung hatten wir das, glaube ich, zuletzt mit Christopher Avevor. Und das ist schon ein bisschen her und das ist auch dann sehr, sehr lange, sehr, sehr schlecht weitergegangen und nie wieder besser geworden. Ich hoffe mal, dass das hier anders ausgeht, aber Saisonende steht sowieso fest. Die Frage ist halt, ob man damit nicht sogar noch länger ausfällt. Und die Vertragssituation ist ja so, dass er bis Saisonende ausgeliehen ist. Nun kann man so eine Leihe natürlich immer verlängern. Bis 28 hat er Vertrag in New York.
Ja, also es gibt eine Option auch im Vertrag, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist das auch eine Option, die der FC St. Pauli ziehen kann tatsächlich.
Okay.
Genau, die Frage ist natürlich, das muss man auch schon überlegen, wir haben jetzt Februar, Mitte Klar. Februar 2025, wenn er sich das Sprunggelenk gebrochen hat, was ja durchaus auch mal vorkommt, und dann irgendwie Innenband ist dann wahrscheinlich das geringste, der Innenbandriss ist das geringste Problem, und der Wadenbeinbruch, ja, kommt auch ein bisschen drauf an, wie schnell du wieder Stabilität reinbekommst, aber so Sprunggelenksbruch, und das war ja jetzt eine komplexe Sprunggelenksverletzung. Ich meine, wenn ich da an den, wie heißt der, von Kräuter Fürth, der Meierhöfer hat sich auch mal das Sprunggelenk gebrochen, und der war, glaube ich, länger als ein Jahr verletzt.
Aber hätte man gebrochen nicht geschrieben? Also
ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was da genau, ja, kann sein, dass das, aber komplexe Sprunggelenksverletzung, was?
Ja, müssen wir auch nicht spekulieren, ist schon okay, nee, also genau. Es wird auf jeden Fall lange dauern.
Und also man muss halt nur, man muss sich darüber bewusst sein, und ich wollte das jetzt auch nur sagen mit, ja, man sollte so eine Option auch ziehen, wenn man davon ausgehen muss, dass der
ja, wenn der bis nächstes Jahr Februar ausfällt, dann brauchst du es nicht, quasi.
Ja, da muss man dann schon drüber nachdenken zumindest, ne? Also
ja. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, so oder so.
Ja, echt. Ja, und vor allem aus sportlicher Sicht auch richtig, richtig scheiße. Der war so gut gegen Freiburg. Der war das ganze, also das ganze Spiel habe ich mich noch auch mit dem Kollegen, dann haben wir extra auf ihn geachtet, noch in der ersten Halbzeit. Da ist halt einfach der bewegt sich klug im Raum, der gewinnt dann die Bälle, und was danach kommt, ist halt auch immer überlegt, ne? Auch wenn der Raum eng ist und auch wenn er, ne, wenn er so Befreiungsschläge macht oder so eine Kerze macht und so, der guckt vorher, wo ist da was und wo habe ich eine Option, und nur wenn es wirklich gar nicht geht, dann knallt er das Ding weg, so, und so, also der macht ja nicht die super Pirouetten und so, sondern er spielt eigentlich immer einfach, und das ist so viel wert da auf dieser Position, diese Ruhe, die der ausstrahlt, das hat dem Team so geholfen, du hast das richtig gemerkt, wie das stabiler geworden ist, und jetzt, ja, Carlo Bucalfa, du hast es schon gesagt, Nina, das ist die wahrscheinlichste Variante, und ja, die haben in der Hinrunde auch viel zusammen gespielt da, und die passen auch ganz gut zusammen, aber es sind beides jetzt nicht die Spieler, die da Ruhe reinbringen auf der Position, finde ich. Also Jackson Irvine und Carlo Bucalfa. Ja. Jacko sowieso als dynamisch immer mit Blick nach vorne, der immer den Pass nach vorne spielen soll, dadurch natürlich auch eine brutale Fehlpassquote hat. Das ist aber schon so gewollt, aber Carlo Bucalfa, ja, auch ähnliche Quoten, ne? Und da ist James Hands einfach schon richtig wertvoll gewesen, fand ich.
Ja, blöd. So, damit gucken wir voraus auf die Woche, an deren Ende am Samstag ein Auswärtsspiel in Mainz steht. Haben wir in der Hinrunde schon Fanszene Mainz gehabt?
Nö.
Nee, ne? Das heißt, das kommt Geil. Diese Woche?
Ja.
Da gab es doch irgendwie ein bisschen Stress mit Mainz, ne?
Mit St. Pauli? Fanszene?
Nee, nicht St. Pauli, sondern allgemein so innerhalb der Mainzer Fanszene. Geil, Ach so. Ich bin jetzt hier mit richtigen Halbwissen unterwegs.
Immer gut.
Oh ja, einfach mal irgendwas raus. Stimmt oder nicht, aber irgendwie war mir so, dass es da irgendwas. Naja, ist ja auch egal.
Wir werden es
Wir haben gerade Hymnenstreit. Die wollen keine Karnevalslieder mehr spielen.
Ja.
Nein, Quatsch. Ja, also, Fanszene und Verein Mainz 05.
Yes.
Kommt von Nina. Ungefähr wann?
Spätestens Donnerstag, vielleicht Mittwoch.
Okay.
Genau, so viel nehmen wir vorweg. Donnerstag Nachmittag PK, das heißt Freitag dann Vorbericht. Heute wird der Nachdreher für Freiburg, den schiebe ich ein bisschen, den habe ich jetzt ein bisschen geschoben auf morgen, weil ich ja genug zu tun habe, so auch. Genau, ich mich so ein bisschen auch mit ein bisschen Ruhe an das Thema Offensivschwäche des FC St. Pauli dem Thema zuwenden möchte. Und Offensivschwäche steht dabei in Anführungszeichen, weil es da durchaus schon genau ein Für und Wider gibt. Wer die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen hat, hat mitbekommen, dass Alexander Blessin auf eine Frage von einem Reporter, der üblicherweise nicht da ist, der dann doch schon geschrieben, der dann doch in der Frage schon so ganz schön viel Meinung mit drin hatte, ja doch sehr ungehalten reagiert hat und gesagt hat, hört hier die Frage ist so ungefähr, das geht mir auf den Sack, dass das stimmt. Und das war der O-Ton, hat er gesagt. Also da war der schon ziemlich emotional. Das hängt wahrscheinlich auch dann mit natürlich kurz nachdem man mitgekriegt hat, dass James Hands ins Krankenhaus unterwegs ist und so. Da spielt wahrscheinlich auch viel mit rein. Er hat dann in der Medienrunde hat er noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Da haben wir sozusagen Alexander Blessin schon noch mal ein bisschen zu diesem Thema Offensivschwäche, vermeintliche Offensivschwäche gefragt. Auf der anderen Seite, vermeintliche Offensivschwäche, also nach Toren ist es die schlechteste Offensive der Liga. Das heißt, da muss man schon drüber reden, also wir sind nicht das offensivstärkste Team der Liga. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Wow, you heard it here first.
Ja. Genau, aber dem Thema widme ich mich so ein bisschen. Also zum einen zahlenmäßig, zum anderen ist es aber auch so wie kann ich vorwegnehmen, eine Frage der Philosophie, wie man rangeht an Spiele. Und dass St. Pauli super stabil gegen den Ball steht, das hat natürlich seinen Preis. Und den zahlt man dann vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern den zahlt man dann ganz sicher auch in Anzahl von weniger geschossenen Toren. So ist eine Frage des Fokus, des Ansatzes, der Spielidee. Und da muss man einfach das akzeptieren. Es gibt Gegenbeispiele. Bochum zu Beginn der Saison unter Peter Zeidler, die gesagt haben, wir wollen Tore schießen. Und dann haben sie das Tor nicht getroffen, obwohl sie, also hatten die Möglichkeit, haben das Tor nicht getroffen, aber haben sich halt unfassbare in den ersten 9 Spielen oder so 3, irgendwas Gegentore pro Spiel gefangen. Das ist halt so ein Gegenbeispiel, ne? Also es gibt halt solche und solche.
Wie das so ist, Leben ist selten schwarz und weiß. Genau, wir haben auf jeden Fall noch das nach dem Spielgespräch, was Michael mit Nick Steiger wieder aufnimmt. Das wird heute aufgenommen und wahrscheinlich heute Abend noch veröffentlicht. Dann haben wir das vor dem Spielgespräch von Kasche mit der Wortpiratin Mara Pfeiffer. Soll aufgenommen werden am Mittwochabend und dann am Donnerstagmorgen online gehen. Das kommt podcasttechnisch. Dann werden wir, weil es ja ein Auswärtsspiel ist, auf jeden Fall wieder eine Kolumne von Tees bekommen. Und ich glaube, das ist dann auch schon ein ganz guter Plan für die Woche.
Ja, genau. Also morgen kommt der Nachdreher, dann Freiburg. Dann haben wir wahrscheinlich Mittwoch einen Tag, wo zumindest im Blog erstmal Ruhe ist. Sagt man jetzt, Stand jetzt ist erstmal Ruhe. Donnerstag dann Verein und Fanszene, Freitag der Vorbericht und dann wahrscheinlich Freitagnachmittag, Samstagmorgen irgendwie der Artikel von Thies. Ich muss auch sagen, diese Redax, wir können das nicht so lange machen, nicht weil ich in die Mittagspause möchte, sondern ich habe einen Spielernamen geschickt bekommen von einer Person und diesem Namen muss ich mal nachgehen. Das ist
Mario Gomez?
Ja, genau. Peter Cech? Nein, genau, das ist immer so, dass ich dann einen Namen geschickt bekomme manchmal oder dann so Profil, Spielerprofil und dann weiß ich immer schon, da ist was im Busch.
Okay, aber nur um das klarzustellen, für die Rückrunde kann man keinen mehr verpflichten, richtig? Auch nicht vertragslos, glaube ich.
Weiß ich gar nicht, ob da Ligen noch offen sind oder so, aber ja.
Ich glaube, das geht nicht.
Also
ich
nehme das da jetzt, also ich,
aber egal.
Ich äußere mich.
Kann ja für die neue Saison sein.
Ich sage nur, ich habe einen Namen.
Okay.
Mehr sage ich nicht.
Sehr gut.
Genau. Tim. Dem muss ich mal ein bisschen nachgehen, diesen Namen. Aber das wird man wahrscheinlich, vermute ich mal, da es auch andere sehr gut vernetzte Personen gibt, wird das wahrscheinlich auch irgendwann auftauchen irgendwo.
Ja. Wer von uns fährt denn nach Mainz?
Hier.
Sehr gut.
Erstes Mal? Ich bin nicht in Mainz, ja. Wie immer auswärts die Saison leider. Also die Anzahl an Spielen, Auswärtsspielen dieses Jahr, die ist erschreckend gering bei mir. Aber ich bin auch froh, wenn ich überhaupt ins Stadion komme. Ich habe nämlich zum Beispiel diese Pfiffe und den Applaus bei der Herz von St. Pauli-Erklärung von Oke und so, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich zu spät im Stadion war, weil ich seit Wochen immer irgendwer krank ist bei uns zu Hause und ich dann erstmal Babysitter organisieren musste und dies und das und alles. Und mir so völlig nass geschwitzt und abgehetzt bin ich um 2:40 im Stadion gewesen.
Okay, Nina, Erwartungshaltung an das Stadion?
Ich bin gespannt. Also
ernsthaft?
Das hast du aber sehr diplomatisch aber ausgedrückt.
Ja, keine Ahnung, ich war noch nie da. Ich weiß auch gar nicht so viel über das Stadion. Ich habe mir da noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
Ich bin sehr gespannt, was du dann nächste Woche erzählen wirst. Ich spare mir das. Ich fliege stattdessen, ich hätte fast gesagt, beruflich nach Manchester. Stimmt nicht ganz. Also meine Frau fliegt beruflich nach Manchester und ich darf da begleiten und werde aber Fußball gucken. Ist noch nicht ganz raus, was, aber bin da guter Dinge. Und da ich schon in Mainz war und das zu den Stadien gehört, wo ich gesagt habe, oh nee, das muss echt nicht normal sein, kam mir die Ausrede ganz gelegen. Ja. Gut. Genau. Dann haben wir das. Gibt's noch was?
Nein.
Kopfschütteln. Immer gut im Podcast. Dann beenden wir das für diese Woche. Wünsche Tim viel Spaß bei der Namensrecherche. Nina, viel Spaß in Mainz.
Oh ja, wir machen noch mal ein bisschen Werbung hier. Wer ist Mittwoch beim Quiz von euch, beim Clubheim-Quiz?
Mittwoch beim Quiz. Sehr gut, dass du das erwähnst. Dennis macht das. Und ich habe zumindest vor, dahin zu fahren. Wobei, Klammer auf, vielleicht fahre ich lieber zum Pokalspiel der Frauen. Es schlagen zwei Herzen von St. Pauli in meiner Brust quasi. Das ist zeitgleich. Und ich muss mich noch entscheiden.
Wo spielt die erste Frau?
In Eilbek. Tabellenführer der Oberliga. Also jetzt auch keine Laufkundschaft.
Da auf dem Grandplatz da bei Eilbek? Ist das noch ein Grandplatz oder ist es
ein Kunstrasen? Ich meine, es ist inzwischen Kunstrasen.
Ja. Kann ich bestätigen.
Aber, also, es gibt auf jeden Fall Mittwoch keine Ausreden. Entweder man ist beim Pokalspiel der Frauen oder man ist im Club beim Quiz von Dennis.
Ja, okay. Aber Influenza B, was ja bei mir jetzt bei Schnelltest, also nicht bei mir persönlich, aber ich habe positive Schnelltests zu Hause gesehen, da stand Influenza B drauf. Zählt das als Ausrede oder muss ich jetzt hin?
Nö, also für mich zählt das nicht. Ja, okay.
Vielleicht wird es ein Team Millanton am Mittwoch geben. Nina, vielleicht wird es ein Team Millanton am Mittwoch geben beim Clubheim-Quiz.
Ja, muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Aber ein paar Termine.
Ja, ich muss auch gucken, ob ich das schaffe. Wir können uns ja im Redaktionschat noch verbinden, den wir übrigens nicht veröffentlichen werden. Das ist, glaube ich, auch gut so, dass wir den nicht veröffentlichen. Aber schön, dass wir diese Redaktionssitzung wieder veröffentlichen. Ich würde dann jetzt auch gleich in die Glaskugel gehen und hier alles dann sozusagen in die weiteren Produktionskanäle schicken.
Gut, damit beenden wir das. Wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, sehr wichtig.
Ich gerade von einer Glaskugel gesprochen. Was hat das mit einer Glaskugel zu tun?
Ich höre dir auch einfach nicht mehr zu. Das ist auch
besser. Ja, auch nicht, soll ich vielleicht auch, Mann, ey.
Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.